Herr Jesus Christus, öffne unsere Herzen und Ohren jetzt für dein Reden und stärk du uns in unserem Glauben und unserer Beziehung mit dir und untereinander. Amen. David ist uns bekannt. Also nicht persönlich, aber aus der Bibel. Als er ein kleiner Bub war, also nicht ganz klein. So, wie unsere Konfirmanden in Amadeus oder Josias, Lukas, so diese Altersgruppe ungefähr, so 13, 14 Jahre, da kommt der Samuel in sein Heimatdorf mit einem Auftrag. Hat von Gott gesagt bekommen, ich habe den Saul verworfen, geh in das Haus Isai, einer der Söhne, der soll der neue König werden. Samuel macht es, geht hin, gibt ein großes Opferfest und der Isai ist eingeladen und kommt mit seinen erwachsenen Söhnen. Und die werden dem Samuel vorgestellt. Und Gott, der Älteste, Eliab, Gott sagt, nö, schau nicht auf das Äußere, das ist ein kräftiger Kerl und so weiter, aber der ist es nicht. Kommt der Zweite, nö. Kommt der Dritte, nein. Ja, und jetzt wird es peinlich, weil Samuel hat doch einen Auftrag von Gott, einer der Söhne Isais zu sagen, und jetzt ist er durch und es ist keiner dabei. Sind es alle deine Söhne? Ja, alle. Ach nee, wir haben ja noch den Kleinen, den Nachzügler, ja, der ist draußen bei dem Feld, den haben wir noch gar nicht gesehen, das ist doch noch gar kein richtiger Mann. Und so holen sie ihn und Gott sagt, ja, das ist es, das ist er. Und so wird David als junger Kerl zum König gesalbt. Dann folgen so die Geschichten, die ihr kennt, mit dem Goliath. Er wird in den Hof vom König berufen, um den Saul, wenn er sich aufregt und seine Anfälle hat, zu beruhigen mit seinem Harfenspiel. Da war er recht gut. Aber irgendwie, der Saul wird eifersüchtig und versucht, den David zu töten. Ergebnis ist, David muss fliehen. Und wenn du fliehen musst, dann hast du meistens nicht Zeit, dir viel zu packen. Der Koffer ist nicht bereit und du hast nichts zu essen, du hast nichts. Geht er zum damaligen Standort der Stiftshütte und lässt sich da ein bisschen Brot geben. Dann versucht er, zu den Philistern zu ihm kommen, weil er denkt, da ist er sicher, aber er hat den Goliath umgebracht, die erkennen ihn, da muss er also auch wieder fliehen. Und so bleibt seine letzte Zuflucht eine kleine Höhle. Jetzt ist er vielleicht so 19 Jahre alt, älter auf keinen Fall. Und da heißt es im ersten Buch Samuel, Kapitel 22, so floh David aus Gad und versteckte sich in einer Höhle namens Adullam. Da sitzt er jetzt und ist alleine. Und in dieser Einsamkeit betet er zu Gott. Und David, kennen wir, hat gesungen, hat gebetet und hat die Dinge aufgeschrieben. Ob er das jetzt so wörtlich in der Höhle aufgeschrieben hat oder später in der Erinnerung, sei mal dahingestellt. Aber es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, ein Psalm Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Und das möchte ich mal mit uns anschauen. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme und flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinen Pfad. Sie legen mir Schlingen auf den Weg, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will mich niemand kennen. Ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. O Herr, ich schreie zu dir und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, denn ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Ganz kurze Anmerkung. Es gibt drei Höhlengeschichten von David. Bei der einen ist er König, das ist deutlich später. Und dann die mir zumindest sofort eingefallen ist, die, wo er mit seinen Männern in der Höhle sitzt und der König Saul schläft vorne. Und dann gibt es eben noch diese dritte, die allererste. Und hier ist David alleine. Das lässt sich anhand der Texte und des Psalminhalts sehr, sehr gut einordnen. Weil für die Geschichte mit dem Saul in der Höhle, da gibt es einen eigenen Psalm. David begegnet uns hier voller Angst, Todesangst. Aber er ist nicht völlig verzweifelt, denn er weiß, an wen er sich wenden kann und er weiß, dass Gott hört und Gott da ist. Ich möchte einfach mit euch so ein bisschen durch diesen Psalm durchgehen. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not, wenn mein Geist in Ängsten ist. David schreit laut. Warum schreit er laut? Weil es schreit in ihm. Er ist so voller Furcht, voller Angst, dass aus dem inneren Aufschrei ein lauter Schrei wird. Und jetzt stellt euch das vor in der Höhle. Schön schaurig. Wenn man sich das dann vorstellt mit Echo und allem drum und dran und du fühlst dich einsam und verlassen. Und er fleht laut zu Gott, bringt seine Klage deutlich zum Ausdruck. Und das ist etwas, was wir in den Psalmen ja immer wieder finden. Und nicht nur da, sondern auch an anderen Stellen in der Bibel, dass die Menschen laut klagen. Und ich für mich schließe daraus, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich auch klagen darf. Jetzt möchte ich aber einfügen, mit Klagen meine ich nicht jammern. Ja, es gibt ja dann so dieses dauerhafte Rumjammern, es gibt auch Leute, die sind richtig im Jammermodus und die kommen da gar nicht mehr raus. Das meine ich nicht. Sondern ich habe jetzt einen Schmerz. Ich habe Angst. Und damit darf ich zu Gott schreien und zu ihm flehen. Ich habe das einmal ganz intensiv erlebt. War mit meiner Gabi, meiner Lieben, als junges Ehepaar auf einem Camp. Ungefähr so wie die Zeltstadt, nur doppelt so groß. 5000 Leute in der Schweiz, direkt am Bodensee. Und wir hatten gerade das Zelt aufgebaut, sind zur Abendveranstaltung gegangen. Alle Kinder, alle Jugendlichen, die da waren zur Eröffnungsveranstaltung ins Einzelt. Das hieß, es gab keine Bänke, man konnte nur stehen. Aber ein Zelt, wo 5000 Leute reinpassen, ist ein bisschen größer als unser Gemeindesaal. Ja? Und wenn man in das Zelt reinkommt, geht der Sturm los. Ein richtiger Sturm. Die Band hat Musik gespielt, wir haben Lobpreislieder gesungen. Und der Wind und der Sturm wurde immer mehr. Und dann kam ein Moment, da hat der Wind das Zelt erfasst und ich sehe das heute noch ganz dahinter. Also da, wo der Paul und die Adelheid sitzen, aber eben bei der Zeltgröße, reißt der Wind das Zelt hoch und ich habe heute noch das Bild vor Augen. Wie diese Nägel mit dem Zelt in den Boden gemacht ist. Wenn man schon mal so ein Zelt mit aufgebaut hat, dann wisst ihr, die werden mit dem Presslufthammer 1,20 Meter lange Dinger in den Boden gerammt. 4 Stück pro Pfosten. Und die haben da über dem Kopf der Leute geschwebt, diese Nägel in dem Pfosten. Und dann ging durch das Zelt nur noch ein einziger Schrei. Jesus, 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 Jesus. Das muss man den Leuten nicht sagen, das hat ganz allein funktioniert. 5000 Stimmen. Das Zelt kommt wieder runter. Das war das, wo ich mal sagen kann, da habe ich zu Gott geschrien. Laut. Innerlich gab es noch andere Situationen, die sind noch gar nicht so alt. Dann kam kurz drauf ein Aufruf. Er sagt, alle Männer, die jetzt nicht mehr für Familie sorgen, mal bitte zum Jugendzelt rüber, da ist was passiert. Wie gesagt, die Jugendlichen waren bei uns im Hauptzelt. Und da hat es das Zelt, in dem 700, 800 Jugendlichen hätten Platz finden sollen, einfach weggeblasen. Und wenn ihr so ein Zelt euch mal die Pfosten anschaut, so ein richtiges, großes Veranstaltungszelt, was das für Pfosten sind, die waren abgeknickt wie Streichhölzer. Das Zelt hat es auf eine Fabrikhalle daneben, die Fabrikhalle war kaputt. Riesenschaden. Schreien zu Jesus, dann kommst du plötzlich in die Situation, da schreist du nur noch. Wir sind gerade in einer Weltsituation, da gibt es eine Menge Gründe, Angst zu haben. Bei uns ist es nicht so richtig greifbar. Jetzt natürlich durch Sorkils Jahr haben wir plötzlich Kontakt in der Gemeinde und trotzdem ist der Krieg immer noch weit weg. Aber in Israel und im Libanon, in Russland, in der Ukraine, da ist es sehr real. Wie viele Kinder, Frauen und Männer schreien da gerade vor Angst? Ja, wo willst du hingehen, wenn die Bomben fallen und alles um dich herum in Flammen aufgeht? Man muss schon deutlich in den 80ern sein, möglichst inzwischen schon die 90 haben, um den Krieg wirklich miterlebt zu haben. Ja, die deutlich über 80-Jährigen haben ihn als Kind mitbekommen. Und ich habe gehört, jetzt die Woche in Bayer Hempolshausen fielen keine Bomben. Anderswo schon. In den Städten natürlich sowieso. Aber ich weiß noch, Oskar Daum, der war ja als Soldat im Krieg und der hat mal erzählt, dass er als Bote unterwegs war und dann haben sie ihn entdeckt und haben auf ihn geschossen. Und hat seine Angst beschrieben, dass er auch nur noch vor Angst geschrien hat und sie irgendwie versucht hat, Deckung zu finden. Diese Generation, die aktiv im Krieg war und dort ihre Ängste hat ausstehen müssen, gibt es schon fast nicht mehr bei uns. Aber welchen Schmerz hat dein Körper, hat deine Seele, den du am liebsten laut rausschreien möchtest? Tu es. Es ist gut, seine Angst, seine Schmerz zu klagen und hinauszuschreien. Wir Deutschen haben damit oft ein Problem, weil unsere Prägung das nicht so richtig zulässt. Vor allem die Männer. Ja, der blödeste Spruch, mit dem ich noch groß geworden bin, Männer weinen nicht. In anderen Kulturen ist das völlig normal. Wenn ich in die Bibel reinschaue, Jesus weinte, nicht nur einmal. Josef, David, da steht sogar an einer Stelle im 1. Samuel 30, David und das ganze Volk weinte. Ich habe mal nachgeguckt, bei Luther kommt ja immer ein bisschen auf die Übersetzung an, 57 Stellen, wo Männer weinen, wo das beschrieben ist. Und dann kommen noch die Stellen dazu, wo sie schreien. Und bei manchen heißt es, er weinte laut. Wenn man dann reinguckt, ein bisschen die Stellen nachschauen, warum weinen sie? Vor Freude. Josef hat geweint vor Freude, laut geweint. Menschen weinen und schreien aus Angst, aus Not, aus Trauer, aus Gram. Und ihr Lieben, das ist erlaubt. Weil eine Antwort, die man immer mal wieder hört auf die Frage, wie geht's dir? Ja, ich will nicht klagen. Bei mir klingelt es dann sofort, sagt, eigentlich hätte ich eine Menge zu klagen. Aber. Ja, was aber? Darf ich das als Christ nicht? Traue ich mich nicht? Oder gehört sich das vielleicht nicht? Oder ist es dann undankbar gegenüber Gott? Wir dürfen es. Unser Leid klagen, Gott hält es aus. Und das ist natürlich der Punkt hier in dem Psalm. David schreit nicht einfach irgendwie in die Welt hinaus. Er macht keine Urschreitherapie. Nein, Davids Schreie und Klagen haben eine Adresse. Und das ist Gott, der Herr, das ist Yahweh. Er ruft zu dem, von dem er glaubt und von dem er sicher ist, der lenkt. Und so betet er weiter: Du kennst doch meinen Pfad. Das ist so einer von zwei Lichtblicken in diesem Psalm. Trotz der Klage, trotz der Angst ist in David der Funke Zuversicht. Eine Gewissheit. Es ist nicht die Lösung. Weil du kennst meinen Weg, heißt es nicht, ich weiß, wie es ausgeht. Das heißt nur, ich fühle mich bei dir sicher und geborgen und ich habe das Vertrauen zu dir, dass du es kennst. Ja, da ist keine Hoffnung auf ein Happy End. Ja, wir sind nicht in einem amerikanischen Film, der muss immer gut ausgehen. Und ganz ehrlich, ich möchte ja auch ein glückliches Ende. Ja. Es ist einfach schöner, wenn man weiß, es geht was gut aus. Im Leben natürlich mehr als in einem Buch oder in einem Film, logisch. Aber das Ende erkennt David hier noch nicht. Und es wird im Psalm auch nicht angeboten. Und später in den Sprüchen heißt es dann, der Herr lenkt die Schritte des Menschen. Wie kann der Mensch wissen, wohin sein Weg führt? Das ist hier so die Situation von David. Für David ist völlig offen, wo es hingehen wird. Er hat keine Ahnung, er führt dieser Weg Gottes jetzt ins Leben oder führt er in den Tod? Ja, werde ich gefangen oder entkomme ich? Er weiß nur, er ist in Gottes Hand. Und Entschuldigung, ich finde es manchmal schwer auszuhalten. Ja, ich bin in Gottes Hand, aber alles andere ist ungewiss. Wie ist es? Wie wird es mit dem Beruf? Wie wird es mit den Kindern? Wie wird es mit der Krankheit sich entwickeln? Ich wüsste doch so gerne, ob alles gut wird. Darauf kann ich nur hoffen und vertrauen. Und dann gibt es eben die Situation, beim David sah es doch alles ganz gut aus. Das war doch super. Zum König gesagt, gut, das ist noch Zukunftsmusik, aber am Königshof, er war beliebt, er hatte was drauf. So musikalisch und mutig und Gottvertrauer und so weiter. Und dann kommt, ja, und bei dir auf der Arbeit läuft alles gut. Sieht alles gut aus, ja, vielleicht befördert worden, alles scheint gut und das Leben läuft in geordneten Rahmen. Und dann kommt ein eifersüchtiger Kollege, versucht dich aus der Bahn zu werfen, hetzt andere gegen dich und plötzlich stehst du allein. Bei David war alles gut. Und Sauls Eifersucht erwacht und er will ihn töten. Im Psalm ist es so ausgedrückt, sie legen mir Schlingen auf den Weg, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will mich niemand kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an. Jetzt beschreibt David sehr konkret, was sein Problem ist. Er versucht ihn mit allen Mitteln zu fangen und er hat niemand, der ihm beisteht und zu ihm hält. Wo soll er auch hin? Wenn er zu seiner Familie geht, dann bringt er die ja mit in Gefahr, weil dort sucht man doch zuerst. Ins Ausland, da soll er auch verhaftet werden. Zu Freunden, ja, jeder, der sich mit ihm abgibt, begibt sich in Gefahr. Also halten sie sich fern. Und die, die ihm helfen würden, von denen hält er sich fern. Denn wie gesagt, zum einen bringt er sie in Gefahr, das weiß er natürlich auch. Und dann ist da aber ja noch der Gedanke, der vielleicht viel entscheidender ist. Es hilft mir ja sowieso keiner. Also frage ich schon gar nicht. Denn mein innerer Dialog, mein Selbstgespräch ist schon so weit in sich fortgeschritten, dass ich die Hilfe der anderen abhake. Kennen wir das auch? Wie oft komme ich mir verloren vor und verlassen und alleine? Und wie oft ist es Realität oder gefühlte Realität? Keiner hilft dir. Keiner traut sich hervor und du traust dich nicht zu fragen. Ich habe ein sehr altes Erlebnis ausgekramt. Da war ich wirklich nur ein Bub. Erste Klasse war es in meiner Erinnerung. Wie alt ist man? Und wir waren 12 Jungs in der Klasse. Und ich weiß nicht warum, aber es war Winter, es lag Schnee im Schulhof und ich saß auf der Treppe und alle anderen 11 hatten beschlossen, mich zu ärgern. Keine Ahnung mehr warum. Aber die haben mich getriezt in der Pause. Das war in der, wie nennt sich das, große, weiß nicht mehr, wie wir gesagt haben, große Pause. Und ich habe mich so einsam und elend gefühlt. Und die Wut stieg in mir hoch. Und dann habe ich mir irgendwann, wo es mir zu blöd wurde oder die Wut groß genug war, den Stärksten geschnappt und habe mit dem einen Ringkampf gemacht. Dann sind wir über den Schulhof gerollt. Der Lehrer hat es nicht mitbekommen. Und dann kennt ihr früher, es gab diese Kohlefenster, diese einglasigen, wo wir das Kohle runter. Und da sind wir reingerollt. Fenster kaputt. Dumm für den anderen war, dass er zuerst in der Scheibe lag. Der hatte den Schnitt im Gesicht und ich war der Böse. Und da kommst du dir plötzlich so einsam vor, weil dann ist jetzt auch noch die Lehrerin gegen dich. Du kommst mit einem blauen Brief nach Hause und eigentlich weißt du gar nicht, wie du dazu gekommen bist. So bloßgestellt, so hilflos. Jesus möchte aber nicht, dass es uns so geht. Wir sollen nicht alleine sein. Schaut euch mal um, hier im Saal. Links und rechts und dir gegenüber sitzt Gottes Antwort auf dein Verlorensein. Auf deine gefühlte oder wirkliche Einsamkeit. Dazu gibt es Gemeinde. Dazu gibt es Gemeinschaft. Dass es uns möglichst nicht so geht, wie dem David, der flieht und allein in der Höhle sitzt. Gemeinde heißt, es sind Leute da, die Lasten mit dir tragen und die es mit dir durchleiden. David war zu diesem Zeitpunkt allein gegen alle. Und deswegen wendet er sich an die einzige Adresse, die er kennt. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Es ist gut, wenn wir uns an Gott wenden. Es ist aber auch gut, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns beistehen. Für David ist Gott zu diesem Zeitpunkt die allereinzige Adresse, an den er sich wenden kann. Der zweite Lichtblick für mich hier in diesem Psalm. Und wenn ich mir es dann durchlese, geht dieser Blick unheimlich weit. Das Land der Lebendigen ist natürlich auch die normale Lebenswelt. Ja, das sind wir, das ist unser Umfeld. Und zeigt hier die Ausgegrenztheit von David. Aber für uns, die wir das heute lesen aus der Sicht des Evangeliums, ist das Land der Lebendigen, das Land auch der Auferstehung und das Land der Ewigkeit. Und es weitet den Blick unheimlich. Denn Leben ist nicht nur 70 Jahre, wir hatten jetzt heute zweimal über Todesfälle gesprochen, oder 80 oder auch 90 meinetwegen, sondern Leben ist Auferstehung. Leben ist Ewigkeit bei Gott. Und dieser Blick, der geht viel, viel weiter als den, den David hier hat. Und hier kommt eine Sehnsucht in mir auf. Ich sehe mir im Moment die Welt an, so Nachrichten und was man halt mitkriegt. Und ich habe einen Impuls in mir, der sagt, bloß weg hier. Wohin? Ganz ehrlich, manchmal denke ich, ich möchte jetzt gerne beim Jesus sein und am liebsten sofort. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken, solche Momente auch kennt. Für mich schimmert es hier aber bei David durch, die Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Und jetzt wird er vertrauensvoll: Höre meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Aus der lauten Klage kommt David jetzt ins Bitten. Denn er weiß oder er hat sich selber wieder ins Bewusstsein gerufen, wo er sich hinwenden kann. Höre mich, führe mich heraus. Wenn es einer kann, dann du. Da steht Vertrauen dahinter, dass Gott die Wege kennt und leitet, aber auch, dass er bereit ist, seinen Arm zu bewegen. Und ich denke, das ist bei der Bitte ganz wertvoll, sich das immer wieder vor Augen zu führen für uns. Dass das, was uns bewegt, Gott nicht gleichgültig ist. Und dass Gott sich durchaus von seinem Plan, der ursprünglich da war, abbringen lässt. Drei Beispiele aus der Bibel wären der König Hiskia, der liegt todkrank auf dem Bett. Und er bittet, dass er nicht sterben muss. Und er bekommt 15 Jahre dazu. Die unfruchtbare Hannah. Ja, ganz ähnliche Situation. Die schreit auch laut und klagt in der Stiftshütte vor dem Altar. Sie bittet um ein Kind und sie bekommt Samuel. Und wenn wir jetzt gleich sehen werden, zum Schluss, auf dieses Gebet des David gibt Gott eine ganz konkrete Antwort. Das lese ich euch nachher vor. Was mich bewegt, ist, dieser Psalm hat nicht wie andere Psalmen gleich einen guten Ausgang. Ja? Also es ist nicht so ganz deutlich im Psalm selbst, wo geht's hin. Der Psalm präsentiert mir keine Lösung. Der Psalm setzt auf Vertrauen. Und wir haben in unserem Leben auch immer wieder Situationen, da gibt es einfach keine Antwort. Weder in der Bibel, noch als Antwort auf unser Gebet. Halten wir das aus? Oder möchte ich die schnelle Lösung immer parat haben? David schreit, betet und vertraut. Dann kommt Gottes Antwort. Als seine Brüder hörten, also er ist in dieser Höhle, als seine Brüder das hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm hinab. Wir wissen nicht, wie sie es gehört haben. Wie hat damals der israelische Buschfunk funktioniert? Einzige, was wir wissen, war, dass er, als er zur Stiftshütte kam, einige Zeit vorher, um diese Schaubrote sich geben zu lassen, dass da eine Handvoll Freunde bei ihm waren. Und dann scheint er aber dann zur Höhle allein gegangen sein. Vielleicht ist da einer zum Vater gelaufen und hat gesagt, du, Pass auf, der David. Und dann geht es noch weiter. Und es sammelt sich bei ihm allerlei Männer in Not und Schulden und verbitterten Herzen und die verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberste. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Jetzt kann man eigentlich sagen, ja gut, David bittet, wenn man das sich an, Moment, zurück anguckt hier, die Gerechten werden sich zu mir sammeln. Und was kommt? Männer in Not und Schultern und verbitterten Herzens. Ja, Moment. Was haben wir denn für Männer? Das waren keine Räuber und Mörder. Und das waren, so interpretiere ich es, Menschen, die hatten mit dem Regime Saul ihr Problem. Das sind in Ungnade gefallen. Ja. Oder verschuldet. Oder sonst irgendwas. Aber das ist jetzt keine Verbrecherbande, die er da hat, sondern das sind einfach Leute, die genauso ihr Problem hatten mit Saul wie David. Und die tun sich hier zusammen. Das ist Gottes Antwort. Und wenn man dann weiterliest, das sind auch die Männer, die mit ihm dann später so die ersten Schritte im Königtum getan haben. Da waren ganz viele Leute dabei, die ihm ihr Leben lang zu David gehalten haben. Ist David weiter in Gefahr? Ja, natürlich. Solange bis Saul stirbt. Aber jetzt steht er nicht mehr alleine. Das ist doch mal eine Gebetserhörung, oder? Und das finde ich toll an diesem Psalm, dass der sich so eindeutig da einordnen lässt in diesem Text bei Samuel. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus Christus, danke, dass wir mit allem zu dir kommen dürfen, dass wir klagen und heulen dürfen vor dir, dass wir Dinge erbitten dürfen und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Und ich möchte dich bitten, pflanzt du das immer tiefer in unseren Herzen, dass es Wurzeln bekommt, in unserem Denken, in unserer Seele, dass du einen Weg für uns hast. Und dass wir uns dir anvertrauen können. In jeder, wirklich in jeder Lebenssituation. Herr Jesus, lehre uns. Amen.